Wir hatten die letzten Wochen das Thema Gnade und der Jürgen hatte das letzten Sonntag abgeschlossen, das Thema Gnade. Wer das gerne nochmal nachhören möchte, den ermutige ich, schaut auf unsere Homepage, dort findet ihr die ganzen Predigten online. Dort gibt's auch so ein kleines Begleitmaterial, wenn denn eins zur Verfügung gestellt wurde. Heute bekommt ihr noch keins. Ich hoffe, ich schaffe es bis nächsten Sonntag, euch das fertig zu machen, dass ihr dann mit in eure Hauskreise hineinnehmen könnt, das Thema einfach noch tiefer bewegen könnt. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Propheten im Alten Testament anschauen. In diesem Buch wird nicht unbedingt die Berufung des Propheten belichtet, sondern sein Leben. Und ich möchte mit euch einsteigen in Jona. Wir werden heute durch Jona 1 und 2 hindurchgehen. Das ist ein ganz kurzes Buch im Alten Testament, sind nur 4 Kapitel. Dürft ihr gerne noch vertiefen bei euch zu Hause. Ich werde nur immer Abschnitte aus diesem Prophetenbuch hinausnehmen. Ich stelle es unter das Thema Jona, ein rebellischer Prophet oder ein Bote der Gnade? Fragezeichen. Wer von euch hat sich schon mal mit Jona befasst oder schon mal Jona gelesen? Ganz viele. Den meisten ist wahrscheinlich die Szene bekannt aus diesem Buch, wo dieser große Fisch kommt, Jona verschluckt, ihn mitnimmt und irgendwo wieder ausspuckt. Das ist aber leider nicht der einzigste Teil in diesem Buch, sondern da gibt es auch noch ein bisschen eine Geschichte drumherum. Und wir wollen einsteigen in die ersten 3 Verse. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Denn es sind heute ein paar Verse, die habe ich nicht auf die Folie mitgenommen. Ansonsten, wenn ihr keine Bibel-App oder sonst was habt, dann hört einfach zu. Ich lese euch die vor und wir steigen ein mit Jona 1, Vers 1 bis 3. Gott lässt Jona nicht weglaufen, steht da drüber. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Hier können wir gleich mal stehen bleiben. Das sind die ersten 3 Verse aus Jona. Und hier, Gott gibt Jona einen Auftrag, einen missionarischen Auftrag, und er sagt zu Jona: Geh, mach dich auf nach Ninive. Lauf los, denn die Bosheit steigt von ihnen vor mir auf. Was heißt das? Das Volk hat sich wieder mal abgewandt von Gott. Und sie beteten wieder andere Leute an, andere Götter. Und Gott hatte schon wieder mal genug und schickt einen Propheten. Und er wählt Jona aus und sagt: Geh nach Ninive, verkündige gegen sie. Und Jona sollte eigentlich hin nach Ninive gehen und sagen: Hey Leute, tut Buße, Gott möchte, dass ihr anders lebt. Und was macht Jona? Jona weiß nichts Besseres, als zu denken, er kann Gott davonlaufen. Und sagt: Nein, das werde ich nicht tun, weil denn diese Heiden, die akzeptieren sowieso nicht, was du sagst. Das bringt gar nichts, wenn ich dorthin gehe und etwas sage. Wir schauen uns mal auf der Karte an. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also Jona befand sich irgendwo hier unten. Heute Tel Aviv, Jaffa heißt es. Und Gott gibt ihm den Auftrag: Geh nordöstlich, heißt heute Ninawa im Irak, das frühere Ninive. Es sind ungefähr 800 Kilometer, die Gott ihm aufträgt, dorthin zu laufen. Ein einfacher Auftrag: Geh nach Ninive und red mit ihnen. 800 Kilometer. Jetzt gab es ja damals keine Fuhrwerke, Autos und so weiter und so fort. Also 800 Kilometer. Was läuft ein Ranger am Tag? 40 Kilometer kann er schaffen, wenn er gut trainiert ist. Ansonsten sind es 20 bis 25, kann man schaffen. 25, 800 Kilometer, jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie lange der denn da unterwegs gewesen wäre dorthin. Nein, was macht Jona? Er sagt: Nee, Gott, mache ich nicht, vergiss es, die akzeptieren das eh nicht, was du sagst. Ich mache was ganz anderes. Ich suche mir eine Stadt aus. Also nochmal zum Schauen: Jona war hier, dort oben sollte er hin, und er sucht sich Tarsis aus in Spanien. Also ich gehe doch lieber nach Spanien. Wahrscheinlich dachte er, das Wetter ist dort viel, viel besser. Da kann ich mich ein bisschen an den Strand legen, habe meine Ruhe. Und Gott wird es schon akzeptieren, dass ich nicht nach Ninive gehe. Er wird schon jemand anders auswählen. Hier sehen wir es nochmal in der Gesamtübersicht. Von dort sollte Jona nach Ninive heute und er ging nach Tarsis. Oder vielmehr, er machte sich auf den Weg. Er kam ja gar nicht so weit. Da kommen wir nachher dazu. Stimmt was mit dem Mikro nicht?
Nein, du knischst doch.
Ich knischst
doch. Du hörst dich heute Morgen einfach nicht richtig rasieren.
Ach so.
Deswegen knischst du das so ganz.
Ich rasiere mich doch nicht mehr. Ist doch einfacher.
In Zukunft so einen kleinen Streich.
Nee, machen wir nicht. Jona bekommt einen missionarischen Auftrag in Jona 1, Vers 1 bis 2. Und Gott sandte Jona nach Ninive, um dort zu predigen. Es war die Hauptstadt Assyriens, des bedeutendsten Feindes Israels. Vom rein natürlichen Gesichtspunkt aus kann man die Furcht des Propheten verstehen, dorthin zu gehen. Er wollte das gar nicht. Und Jonas flieht, oder Jona mit Apostroph S, Jonas Flucht nach Tarsis. Jetzt haben wir es. Der flucht nicht, sondern er hat die Flucht nach Tarsis begonnen. Im Ungehorsam nahm Jona ein Schiff oder er suchte ein Schiff auf, ging dorthin und bezahlte Geld, dass er nach Tarsis kam. Gott hat das Ganze mit angeschaut und sagte, ja, jetzt schauen wir mal, was Jona macht. Ich gehe trotzdem mit ihm mit. Gott wollte, dass er nach Ninive gehen sollte, 800 Kilometer nordöstlich von Palästina. Statt nach Osten zu gehen, hatte Jona vor, gut 3000 Kilometer weit nach Westen, Tarsis, zu fliehen. Gott wollte, dass Jona über Land durch den fruchtbaren Halbmond wandern sollte. Stattdessen unternahm er eine unangenehme Seereise. Und man muss wissen, dass die Juden früher eigentlich Seereisen oder Wasserreisen hassten. Die wollten da gar nicht hin, weil das war ihnen ungeheuerlich auf dem Meer. Das wollte Jona. Jona entzog sich dem Auftrag von Gott. Ich frage mich, was hat Jona sich dabei gedacht? Kann ich vor Gott fliehen? Kann ich mich vor Gott verstecken? Also ich kann mich vor Menschen verstecken. Aber Gott, der allgegenwärtig ist, allmächtig, wo soll ich mich da verstecken vor ihm? Also ich könnte jetzt hier von der Bühne gehen, ich könnte mich da hinten hinter der Wand verstecken, ihr würdet mich sehen, nicht mehr sehen, ihr würdet mich vielleicht hören. Aber vor Gott verstecken, ich glaube, das ist egal, wo ich bin. Gott findet mich immer und Gott sieht mich immer, egal was ich mache. Er fuhr mit einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Das können wir in Jona 1, Vers 3 lesen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Gott beobachtet es ein bisschen, lässt Jona einfach mal laufen. Und denkt sich, schauen wir mal, was er macht. Lässt Jona das Fahrgeld bezahlen, aufs Schiff steigen und erst mal losreisen. Kann man machen. Wir können Gott mal herausfordern und sagen, schauen wir mal, was Gott tut, wenn ich nicht das tue, was er möchte. Was macht Gott in diesem Moment? Nachdem er sich das ein bisschen angeschaut hat, und wir wissen, Gott ist geduldig, wir hören es immer wieder vom Volk Israel, wie geduldig Gott eigentlich ist, über viele, viele Jahrhunderte hinweg, ist er auch mit Jona geduldig und sagt sich, jetzt schauen wir mal, was er macht. Was macht Gott in diesem Moment? Er entfesselte einen heftigen Wind auf dem Meer und lenkte das Los der Seeleute so, dass Jona als Ursache für diesen Sturm entlarvt wurde. Dazu lesen wir mal Jonas 1, Vers 4 bis 7. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Jona war auf diesem Schiff und als der Sturm aufkam, wusste er nichts Besseres, als in den Schiffsraum hinabzusteigen, sich irgendwo in die Ecke hinzulegen und zu schlafen. Also er wusste irgendwo schon im Hinterkopf, dass Gott mit ihm ist. Wir lesen das oder können das vergleichen. Jesus war auch auf dem Schiff, als der Sturm aufkam und er schlief, weil er sich in Geborgenheit fühlte. Wieso musste sich Jona wohl auch in Geborgenheit fühlen, als er auf diesem Schiff war und nichts Besseres wusste, wenn der Sturm aufkommt? Also ich war selber noch nie segeln. Da müsst ihr jetzt die Ranger fragen, die im Herbst wieder segeln gehen. Die waren schon mal, wenn ein Sturm aufkommt, was das bedeutet. Ich sehe immer nur die Bilder, wenn die Laternen so richtig schräg hängen. Also es muss schon unangenehm sein, wenn man so nichts mehr in der Hand hat. Also ich kann mir das schon vorstellen, warum die Juden eigentlich eher gern zu Fuß unterwegs waren. Auf festem Boden, wenn da mal ein Gewitter von oben kommt, kann man sich eine Höhle suchen, da reingehen, man hat Schutz. Aber auf dem Wasser, Sturm, Schiff, Nussschale. Ich glaube, dass ja der Wind macht in dem Schiff auf dem Meer, was er will. Dass da alles vollläuft. Und die Seeleute bekommen so viel Angst, dass sie alle ihre Götter anrufen, die sie können. Also es gab ja nicht nur Gott, sondern Seegott und was weiß ich, was sie alles angebetet haben. Und sie nahmen alles Erdenkliche, was sie auf ihrem Schiff hatten, an Geräte, an schweren Sachen und warfen das über Bord, dass dieses Schiff wieder normal wird und sie normal weiterfahren können, dass der Sturm aufhört. Und der Kapitän kommt auf die Idee, mal zu Jona zu gehen und zu fragen, hey, steh doch mal auf und ruf mal deinen Gott an. Vielleicht kann der uns helfen in diesem Moment. Und Jona erkannte, dass dieser Sturm wegen ihm kam. Jona erkannte in diesem Moment, dass Gott diesen Sturm schickt, um ihn wach zu rütteln. Um zu sagen, hey, ich habe dir einen Auftrag gegeben. Du sollst nicht nach Tarsis an Strand reisen, sondern du sollst nach Ninive reisen und den Leuten dort sagen, was sie Falsches tun. Aber ich glaube, in diesem Moment hat Jona oder hat Gott die Situation benutzt auf diesem Schiff. Und wir hören, dass die Seeleute alle möglichen verschiedenen Götter angebetet haben. Und da ist ein Jona auf dem Schiff, der nur an einen Gott glaubt. An den Gott des Israels. Und ich denke und empfinde das auch so, wenn ich das lese, den Propheten Jona, dass er in diesem Moment den Leuten auch klar machen konnte, was es heißt, den einen Gott zu ehren, anzubeten. Und Jona erkannte das und er sagt, da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Klingt das nur hier oben so komisch oder habe ich irgendwie eine Gießkanne vor mir? Es halt etwas, gell? Vielleicht könnt ihr das noch etwas ändern. Wir lesen es in Jona 1, Vers 14 und 15. Der Sturm, der von Gott ausgegangen ist, die wütende See, da stürzten die Seeleute Jona über Bord. Das war nicht einfach nur zu sagen, jetzt ist der Wind dann still, sondern für Jona war das auch nochmal eine Art zu sagen, ich gehe jetzt von diesem Schiff, dann sind diese Leute gerettet. Und was mit mir passiert, das ist mir eigentlich egal. Weil ich bin Gott sowieso ungehorsam gewesen. Wenn ich umkomme, wem schadet's? Nur mir. Also von dem her, ich möchte auch nicht das Gericht Gottes über mich bekommen. Werft mich ins Meer. Und jetzt kommt die bekannte Szene in Jona 2, wo dieser Fisch kommt. Nachdem die Seeleute Jona über Bord geworfen haben, war die See ruhig, Jona im Wasser. Und dann kommt dieser große Fisch, und nimmt Jona auf. Er verschluckt ihn. Und wir lesen in Jona 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Also jetzt allein mal die Vorstellung, ich bin im Meer schwimmen, es kommt ein riesiger Fisch und verschluckt mich. Also ich kenne solche Märchen aus Pinocchio, ja, wie groß so ein Fisch sein kann, dass man da drin Schiffe und alles Mögliche findet. Da kommt ein großer Fisch und verschluckt Jona. Und wir lesen, dass Gott diesen Fisch geschickt hat. Und allein die Vorstellung, 3 Tage und 3 Nächte in einem Fischmagen. Also ich weiß nicht, wie ihr euch da empfinden würdet. Also wahrscheinlich ist nicht mal der Gestank, weil allein eine Magensäure oder so müsste eigentlich sofort anfangen zu zersetzen, oder? Ich bin jetzt nicht der Mediziner, um zu wissen, wie schnell sowas gehen müsste. Ich glaube, das Wunder, das wir dort sehen durften, dass die See, dass das Meer aufhört zu wüten, war nicht alleine das, dass wenn Jona ins Meer geworfen wird, sondern ich glaube, das Wunder, das wir in diesem Moment sehen dürfen von diesem Propheten, ist, dass dieser Fisch kommt, Jona verschluckt und ihn 3 Tage und 3 Nächte mitnimmt. Wieder in die Richtung, wo er eigentlich hin sollte, Jona. Und da kommen wir dann nächsten Sonntag drauf, wie es dann weitergeht. Wir bleiben heute in Jona 1 und 2. 3 Tage und 3 Nächte. Wenn ich sage 3 Tage und 3 Nächte, was kommt euch dann noch in Sinn? Genau. Also als ich Jona studierte oder das Ganze mal so intensiv durchlas, habe ich so viele, viele Parallelen gefunden, wo ich denke, das passt. Was hat jetzt Jona mit Jesus zu tun? Jona ist ein Prophet, Jesus der Messias, aber es gibt so viele Parallelen, selbst in Jona 1. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Wir lesen da Hinweise auch auf Jesus. Jesus wurde auch ans Kreuz genagelt durch irgendwelche Menschen und dann ins Grab verfrachtet, 3 Tage und 3 Nächte. Also das Wunder allein, dass ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte in einem Fischmagen überleben kann, kann eigentlich nur von Gott sein. Oder liege ich da falsch? Also ich möchte es nicht nachmachen wollen, weil ich denke, das ist unangenehm, in einem Fischmagen herumzuschwimmen und keine Luft, Magensäure, kein Essen, wie auch immer. Wasser hat es wahrscheinlich genügend, weil der Fisch trinkt ja auch die ganze Zeit Wasser, von dem her. Aber einfach nur zu sehen, wie Gott einen Fisch schickt, Jona verschluckt und 3 Tage und 3 Nächte mitnimmt. Und Jona weiß in diesem Moment, dass Gott diesen Fisch geschickt hat. Weil nicht umsonst würde er dann anfangen zu beten zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und spricht: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Ich rief aus meiner Bedrängnis und er antwortete mir. Also ich habe mir überlegt, wie oft ich in Bedrängnis bin. Die Bedrängnis, die er kannte, kenne ich wahrscheinlich nicht. Und die Bedrängnis, die ich vielleicht habe, sind wahrscheinlich irgendwelche, wie soll ich sagen? Ja, vielleicht fällt mir das Wort noch ein. Bagatellen. Genau, vielen Dank, so Bagatellen. Das hat mir gefehlt. Also nichts Großes, wo ich sagen muss, ich muss jetzt weglaufen vor irgendwelchen Feinden, die mich bedrohen. Und Jona schreit aus dem Bauch des Fisches, aus seiner Bedrängnis heraus zum Herrn. Und er antwortete ihm, einfach so. Wir können in Matthäus 12, Vers 40 und 41 lesen. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Innern der Erde sein. Am Tag des Gerichts werden die Menschen von Ninive auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie werden diese Generation verurteilen, denn sie änderten ihr Leben, als sie die Botschaft von Jona hörten. Und es steht dann am Schluss noch dran, und seht doch, hier steht ein Größerer als Jona. Hast du hinten ausgeschaltet? Machst du eins weiter wieder auf die schwarze Folie, bitte. Jonas Gebet zu Gott aus dem Magen des Fisches gedenkt seiner Errettung vor dem Ertrinken und nicht seines Entkommens aus dem Fisch. Dieses Entkommen folgte seinem Gebet. Sein Gebet ist bemerkenswert, weil es Teile aus dem Buch der Psalmen enthält. J. Sidlow Baxter analysiert das Gebet wie folgt. In Jonas Gebet gibt es kein Wort der Bitte. Es besteht aus Danksagung, das können wir aus Vers 3 bis 7 rauslesen. Aus Reue, Vers 8 bis 9 und erneuter Hingabe, Vers 10. Es ist ein richtiger Lobpsalm, ein Te Deum, eine Doxologie. Was ist eine Doxologie? Eine Doxologie ist die Herrlichkeit, die Ehre, aus dem Bibelgriechischen heraus ein Fachwort für die Liturgie. Wir können in diesem Gebet, das Jona spricht, einen Psalm heraushören, den Jona sang, während er in einem Fischbauch war. Und J. Sidlow Baxter sagt noch in einem Satz, ich kenne einen Menschen, der eine Doxologie sang, während er seinen Kopf in sein leeres Mehlfass steckte. Es war ein Ausdruck seines Glaubens, Gott werde ihn wieder mit Mehl versorgen. Doch die Meldung, jemand habe eine Doxologie gesungen, während sein Kopf und alles Übrige ebenfalls in einem großen Fisch steckte, das ist absolut beispielslos. Also ein Glaube zu haben, wie der Mann, der hier, von dem hier gesprochen wird, seinen Kopf in ein leeres Mehlfass zu stecken, dass Gott Mehl schenkt, das können wir von unserem Gedankengut vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ein Jona, der in einem Fisch drin ist, zu singen, Gott die Ehre zu geben, Reue zu tun oder Buße zu tun und eine erneute Hingabe zu tun. Wow. Also ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation gehandelt hätte. Oder wie es mir ergangen wäre in dieser Situation. Jonas Gebet ist ein Hinweis von Israels zukünftiger Buße. Wenn das Volk den Messias als Retter annimmt, wird es wiederhergestellt und eine Stellung des Segens unter ihm einnehmen. Wir haben vorher gelesen in Vers 3, ich rief aus meiner Bedrängnis und er antwortete mir, aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Die Erwähnung des Schoßes des Sheols, des Totenreichs in Vers 3 führt einige zu der Annahme, Jonas sei tatsächlich in dem Fisch gestorben und wieder auferweckt. Das hebräische Wort für Sheol kann jedoch Grab, das Leben nach dem Tod und andere Dinge bedeuten. Hier ist es wahrscheinlich ein poetischer Ausdruck für Tiefe oder moderner ausgedrückt für Abgründe. Obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass Jona buchstäblich starb und wieder auferweckt wurde, gebraucht unser Herr den Propheten als ein Bild für seinen eigenen Tod, sein Begräbnis für 3 Tage und 3 Nächte und seine glorreiche Auferstehung in Matthäus 12, Vers 40. Nebenbei zeigt dies, dass Christus Jona als historische Figur und nicht nur als Gleichnis ansah, wie es einige moderne Prediger behaupten. Gott hat Jona als einen Propheten aufgenommen, um auch schon die spätere Geschichte anzudeuten, wie es mit Jesus läuft. Und wir können lesen in Jona 2, Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Das war Gottes Antwort. Sobald Jona anerkannte, dass die Rettung vom Herrn kommt, spie der Fisch ihn auf das trockene Land aus. Jonas Verhalten zeigt oder lässt andeuten, dass er sich nicht für den Richtigen hielt. Ninive, die schlechte Nachricht zu bringen, Jona war dieser Auftrag eindeutig eine Nummer zu groß. Als ich das las, habe ich gedacht, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Dieser Auftrag ist mir eine Nummer zu groß. Aber Mose erwiderte, o Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinen Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Geh schon nochmal den Vers zurück, irgendwas stimmt hier nicht. Wir lesen diese Sätze zweimal in der Bibel. Also öfters habe ich sie nicht gefunden. Wir lesen sie einmal bei Jona, der sagt, dieses Ding ist mir eine Nummer zu groß. Wir lesen es nicht, sondern wir merken es an seiner Handlung, dass er die Beine in die Hand nimmt und einfach nach Tarsis reisen will und nicht nach Ninive. Weil er sagt, dieses Ding ist mir eine Nummer zu groß, weil die Heiden hören sowieso nicht auf das, was ich sag oder was du sagen möchtest. Deswegen lasse ich's. Und was sagt Mose? Ich bin kein guter Redner. Ich kann das nicht, nimm jemand anders. Aber Gott hat Mose ausgewählt und Gott hat Jona auserwählt, diese Botschaft zu überbringen. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es kein Ich kann das nicht. Manchmal, weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal kommen so Situationen, wo ich denke, das ganze Ding ist mir 5 Schuhnummern zu groß. Gott hat was für mich oder bei mir aufs Herz gelegt und ich denke, das ist nicht dein Ernst, das Ding ist mir 5 Nummern zu groß, das kann ich doch gar nicht. Wem geht's manchmal so? Also ihr seht, wir dürfen ehrlich untereinander sein. Wir sind alles Menschen. Und Gott wird uns immer wieder in Situationen herausfordern. Und es heißt auch in Gottes Wort, stecke deine Zeltpflöcke weit. Stecke sie nicht einfach nur um dich herum. Oder schau gerade mal so weit bis zu deinem Tellerrand, sondern schau mal drüber hinaus. Schau mal die Dinge an, die nicht nur in deinem Umfeld sind. Und Gott fordert dich heraus. Und es ist deine Entscheidung, das anzunehmen und zu sagen, ja, das Ding ist mir 5 Schuhnummern zu groß, aber ich weiß, dass du mit mir bist. Ich weiß, dass du bei mir bist. Mark Patterson sagt in seinem Buch Der Kreiszieher, kühn beten und Wunder erleben. Mose kannte dieses Gefühl gut, als Gott ihn dazu beruf, die Israeliten aus Ägypten zu führen. War Mose der Auftrag zu groß? Er fühlte sich nicht qualifiziert, also bat er Gott, jemand anderen zu schicken. Das ist ganz normal. Meiner Erfahrung nach werden wir uns nie qualifiziert genug fühlen. Doch Gott beruft nicht die Qualifizierten. Gott qualifiziert die Berufenen. Gott wird nie, was heißt nie, wird er vielleicht schon auch. Aber Gott legt immer erst eine Berufung aufs Herz und dann gibt er euch die Fähigkeit dazu. Nicht andersrum. Er wird euch nicht erst die Fähigkeit schenken und euch dann dazu berufen, sondern er wird immer erst die Berufung über euch aussprechen und euch dann im Umkehrschluss das Nötige dazugeben, dass ihr das erreichen könnt. Das ist so die Krux, wenn wir als Rangers auf dem Ausbildungslager sind und ich mache die Grundausbildung für die Mitarbeiter, die so auch als Quereinsteiger dabei sind, die so als Rangerleiter dazukommen möchten, das sogenannte NTC, das nationale Trainingscamp, das ist die Ausbildungsmaßnahme, wo du so die Grundlagen lernst, wie man so im Team miteinander umgeht, wie man was aufbaut, wie man ein Zelt aufstellt. Und die Rangers, die kommen. Es sind welche dabei, die sind schon ewig lang dabei, die kennen sich aus. Und es gibt viele, viele, die als Quereinsteiger dabei sind. Mit 18 Jahren aufwärts, bis 60, 70. Also wir haben alles dabei. Und da kommen Leute auf das Ausbildungslager. Der Frank war zum Beispiel so einer. Der Jürgen war so einer. Die habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt wird es mal Zeit, dass ihr auch mal aufs NTC geht, dass ihr mal wisst, was wir tun. Die kommen dahin. Ja, die sollen jetzt mal ein Zelt aufstellen, die sollen einen Essbereich aus Holz und Schnüren bauen, die sollen sich einen Feuertisch bauen, die sollen auf offenem Feuer kochen. Die Leute haben noch nie davon was gehört, was überhaupt Sache ist. Die wissen gar nicht, wie man eine Jurte aufstellt. Die wissen nicht, wie man Bund macht. Die wissen nicht, wie man Knoten macht. Die wissen nicht, wie ein Esstisch auszusehen hat. Die wissen nicht, wie ein Feuertisch aussieht. Die wissen vielleicht, wie man ein Feuer zu Hause im Holzofen macht. Aber drauf kochen ist nochmal was ganz anderes. Also es ist eine Berufung da und wir können es miteinander vergleichen. Der Mensch bekommt eine Berufung. Ja, ich möchte Rangerleiter werden. Ich gehe jetzt auf die Ausbildungsmaßnahme. Und dann kommt erst mal ein Tag später das Ganze, wie funktioniert denn das eigentlich, wenn Sie Ihre Sachen schon aufgebaut haben? Also eigentlich müssten wir es umdrehen und sagen, wir machen erst Seminar 2 Tage lang und dann bauen wir nochmal 2 Tage lang auf. Nein, bei Gott ist es genauso. Gott schickt erst die Berufung und dann die Befähigung dazu. Und das ist einfach nur genial, weil Gott lässt uns nicht alleine. Und was prüft Gott da drin? Jetzt schauen wir mal, wie gehorsam er ist. Jetzt schauen wir mal, ob er dranbleibt. Also wenn wir das von Jona sehen, kannst du die Folie wieder wegmachen. Dann, eigentlich verrückt, Gott gibt ihm einen Auftrag, weil er weiß, Jona ist dazu berufen, er hat die Fähigkeit dazu. Geh nach Ninive und sag das. Überbring denen die Gnade, die ich ausspreche. Und Jona sagt, nee, das Ganze ist mir eine Nummer zu groß. Ich gehe nach Tarsis. Mach, was du willst. Such dir jemand anders. Natürlich wird der Ungehorsam nicht segnen, Gott. Aber wenn wir gehorsam sind, dürfen wir uns seines Segens sicher sein. Und das durfte auch Jona erleben, indem er erkannte, als der Sturm aufkam, dass der Sturm wegen ihm kommt. Und als der Fisch ihn verschluckte, dass der Fisch von Gott kam und nicht einfach nur so und ihn einfach 3 Tage und 3 Nächte hindurchzog. Er kann es kaum erwarten, seine Verheißungen erfüllen zu dürfen. Er kann es kaum erwarten, sein Wort in die Tat umzusetzen. Er kann es kaum erwarten, unsere Gebete zu erhören. Und wenn wir ihn einfach beim Wort nehmen, freut er sich riesig, schreibt Mark Patterson in seinem Buch. Und er zitiert hier einen Lieblingssatz aus Psalm 23. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Die Übersetzung folgen ist eigentlich nicht stark genug, denn das hebräische Wort ist ein Begriff aus der Jagd. Es ist so, als würde Gott uns nachjagen, aber nicht um uns zu schaden. Er jagt uns nach, um uns zu segnen. Er will uns seine Güte und Barmherzigkeit zeigen, aber allzu oft laufen wir davor weg. Warum? Weil wir an seinen guten Absichten zweifeln. Wir können nicht glauben, dass Gott für uns ist. Darum erinnert Gott uns so oft und auf so verschiedene Art und Weise und mit vielen verschiedenen Worten daran. Die größten Momente im Leben sind die, in denen Gott eingreift und uns auf eine Art und Weise segnet, die über alles hinausgeht, was wir erwarten oder verdienen. Es ist eine demütig machende Erinnerung an seine Souveränität. Solche Momente seines Wohlwollens werden zu unseren liebsten Erinnerungen. Das war ein Zitat aus dem Buch Kühn beten und Wunder erleben von Mark Patterson, der Kreiszieher. Darf ich euch nach vorne bitten? Also wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann gibt es oft so Dinge, wo ich denke, ja, da hätte ich vielleicht anders handeln sollen. Und ich fand es einfach so genial, Frank, wie du den Eindruck heute Morgen auch aufgenommen hast, den dir Gott gegeben hat. Die Männer sollen aufstehen, was festmachen. Also ich als Mann muss sagen, wenn ich Jona so studiere, dann hätte ich vielleicht viele, viele Dinge in meinem Leben anders angehen sollen. Vielleicht Gott gehorsamer sein sollen, wie auch immer man das nennen kann. Aber ich glaube, dass ich in meinem Leben Gott nicht immer gehorsam gegenüber war, zu sagen, ja, ich mache das, was du von mir verlangst. Ich mache das, was du für mich vorbereitet hast. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Für jeden. Gibt es keine Ausnahme. Oft wollen wir, dass wir seinen Willen tun oder ihn bitten, dass er uns zeigt, was wir machen sollen. Und doch benehmen wir uns oft wie Jona. Oder ich benehme mich oft wie Jona. zu sagen, nee, das Ding ist mir eine Nummer zu groß. Das kann ich gar nicht. Ich mache mich klein und sage, es geht nicht. Ich laufe weg, so wie Jona. Wir laufen vor Gott weg, weil wir meinen, das Ganze ist eine Nummer zu groß für uns. Für uns ist es vielleicht eine Nummer zu groß. 5 Schuhnummern zu groß, 10 Nummern zu groß, wie auch immer. Aber für Gott ist es eine Kleinigkeit. Und Gott ist derjenige, der mit uns ist. Und das dürfen wir an Jona sehen. Jona sagt, das Ding ist mir eine Nummer zu groß, ich verschwinde. Aber Gott geht ihm hinterher. Er jagt ihm hinterher, aber nicht, weil er sagt, ich strafe ihn jetzt, sondern Gott jagt ihm hinterher und sagt, ich möchte meinen Segen dir geben. Warum laufst du denn weg? Ich kann mich vor Gott nicht verstecken, egal wo ich bin. Ich kann mich nicht verstecken. Und wenn Gott dir eine Berufung aufs Herz gelegt hat und du denkst, das Ganze ist mir eine Schuhnummer zu groß, dann sag ihm das. Und erkenne, wie er dir die Fähigkeit dazu gibt und Dinge an die Hand legt oder in die Hand legt, dass du das erreichen kannst. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, und ich hatte es auf dem Camp, ich war dort Camp-Pastor und habe mich so damit beschäftigt, was Gott eigentlich in meinem Leben getan hat, dann sehe ich, dass Gott immer einen Segen draufgelegt hat. Immer. Und ich kann euch sagen, wenn Gott nicht in vielen Situationen nicht da gewesen wäre, auch wenn ich es nicht gespürt habe, aber Gott war da und hat seinen Segen dazu gegeben. Und es ist nicht immer materiell, dieser Segen, sondern wir dürfen Gott auch anders erleben, wie er einen hindurchträgt. Und wenn Gott in vielen Situationen nicht da gewesen wäre und mir seinen Segen gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich heute hier stehen würde. Ich weiß es nicht. Aber Gott ist immer hinterher. Gott lässt sich nicht allein. Auch wenn du dich manchmal so fühlst und denkst, Gott, wo bist du? Gott, warum bist du nicht da? Er ist da. Er ist da. Aber wir müssen vielleicht manchmal einfach unsere Augen öffnen. Und ich möchte nochmal abschließen mit einem Zitat von Mark Batterson. Es wurde hier vielleicht schon mal erwähnt, aber es zeigt einfach die Größe Gottes und unsere Erwartungen dazu. Das erinnert mich an den Mann, der Gottes Größe austesten wollte und fragte, Gott, wie lang sind für dich 1 Million Jahre? Gott antwortet, 1 Million Jahre sind für mich wie 1 Sekunde. Dann fragte der Mann, wie viel sind für dich 1 Million Dollar? Gott antwortete, 1 Million Dollar sind für mich wie 1 Penny. Der Mann lächelte und fragte, hättest du 1 Penny für mich übrig? Gott lächelt zurück und sagt, klar, warte mal 1 Sekunde. Gott ist so groß. Und das soll dieses Zitat einfach auch zeigen. Für Gott ist nichts unmöglich, denn er hat alles in seiner Hand. Wenn wir uns bewusst werden, dass er für uns ist. Und auch wenn uns das Ding eine Nummer zu groß ist, möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben. Denn es liegt so viel Segen drin, auf deiner Berufung, dass Gott dich dazu befähigt, auch wenn du es im ersten Moment nicht siehst. Vater, ich danke dir, dass wir anhand von Jonas sehen dürfen, wie du jemanden berufst, der aber sagt, das ist mir eine Nummer zu groß und geht einfach. Aber du nicht von ihm abwendest, sondern sagst, Ich gehe ihm hinterher. Mal sehen, wie weit er kommt. Und dass du manchmal auch Stürme in unserem Leben schickst, die uns einfach auch wachrütteln, um zu erleben, dass du da bist. Dass wir umkehren zu dir und sagen, ja, ich habe das nicht getan, was du von mir wolltest, weil ich einfach denke, ich kann das nicht. Vater, du siehst jeden Einzelnen hier in diesem Raum und du siehst jeden Einzelnen, wie er sich fühlt, wie es ihm geht und in welcher Situation er drin steckt. Vater, ich danke dir einfach, dass du größer bist als diese Situation in jedem Leben. Ich danke dir, dass du größer bist als das, was uns klein macht. Vater, wir singen so oft, du bist groß und mächtig. Aber nehmen es doch nicht an. Ich singe so oft, du bist groß und mächtig. Du kannst alles tun, aber ich nehme es oft nicht an. Du bist immer da. Danke, Herr, dass wir dieses Vertrauen neu haben dürfen, dass du da bist. Und dass wir das anhand von Jona erleben dürfen. Was du tust, wie du dabei bist. Vater, du hältst alles in deiner Hand. Kein Ding ist dir zu klein, kein Ding ist dir zu groß. Wenn wir uns aufmachen, unsere Zeltpflöcke weit stecken, Herr, und über unseren Tellerrand hinausschauen, dürfen wir das erleben.